Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Der Boden hat ein langes Gedächtnis. Was dort gelagert wird, bleibt zum Teil an Ort und Stelle. Flüssigkeiten sickern langsam weiter. Manches wird im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu anderen Verbindungen umgebaut. Manche Stoffe verändern sich überhaupt nicht. Als die Industrialisierung auch Deutschland umkrempelte, da hat man sich über solche Zusammenhänge kaum Gedanken gemacht. Und heute müssen wir mit großen Mengen an Giftmüll klarkommen. Der Deutschlandfunk widmet sich in den nächsten zwei Wochen intensiv dem Thema. Den Auftakt machen wir heute mit einem Beitrag aus der Region Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Und dann kommt ein Beitrag über fragwürdige Müllentsorgung in Russland. Wir blicken also über unsere Grenzen hinaus. Geschädigte der Pleite der Fluglinie Germania können ihre Forderungen anmelden und die Initiatoren der Klimaschutzdemos mit dem Schlagwort Fridays for Future präsentieren ihre Vorstellungen dieser Zukunft. Das sind die weiteren Themen heute und im Verbrauchertipp geht es schließlich um die Finanzierung von Immobilien. Wenn ein Ort in Deutschland für die giftige Seite der Industriegesellschaft steht, dann ist das Bitterfeld. Zur Zeit der DDR stand hier das Zentrum der Chemieindustrie. Ihr Abfall enthielt Chemikalien wie Schwefelsäure oder Hexachlorcyclohexan, abgekürzt HCH. Letzteres wurde gebraucht für die Herstellung von Insektenvernichtungs- und Holzschutzmitteln. Heute belasten solche Stoffe das Grundwasser in der Region. Ein Problem vermutlich noch für viele Generationen. Sabine Adler berichtet aus Bitterfeld.
Der Chemiestandort Bitterfeld mit all seinen qualmenden Schornsteinen galt zu DDR-Zeit als schmutzigste Stadt Europas. Die Gefahr heute ist nicht sichtbar. Sie steckt in den insgesamt 9 Giftmülldeponien, die allesamt undicht sind und das Grundwasser verschmutzen. Das ist selbst manch Einheimischen kaum bewusst, obwohl niemand seinen Garten mit Brunnenwasser gießen darf und das Trinkwasser schon seit Jahrzehnten per Fernleitung kommt. Das Helmholtz-Zentrum Leipzig verzeichnet unter anderem 76.000 Tonnen HCH aus der Lindan-Produktion, 70.000 Tonnen Schwefelsäure, die direkt aus Eisenbahn-Kesselwaggons über Schläuche in die Deponie Antonia abgelassen wurden. Professor Holger Weiß öffnet ein Schraubglas mit einer braunen Brühe.
Das sind diese Chemikalien, um die es hier geht. Nehmen Sie mal eine Nase.
Das riecht wie Bitterfeld. Das riecht wie,
was ist es?
So roch's, ja.
Offensichtlich, dass Grundwasser oder Wasser so nicht aussehen sollte und so nicht riechen sollte.
Der Grundwasserexperte vom Helmholtz-Zentrum zeigt auf eine Karte. Die Giftmülldeponie Antonia ist darauf verschwindend klein wie die Spitze eines Eisberges. Der verschmutzte Untergrund darunter um ein Vielfaches größer.
Also wir reden von einer Fläche, die vielleicht 10 Kilometer Nord-Süd-Erstreckung und 2 bis 3 Kilometer, wenn Sie den Fluss Mulde als Begrenzung nehmen, Ost-West-Erstreckung hat und von bis zu 70 Meter unter Gelände. Dann kommen Sie eben auf ein Volumen von etwa 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das belastet ist. Das sind also 2, 3 Talsperren.
Das Gift aus den Industriedeponien suppt unablässig weiter ins Grundwasser. In der Schweiz müssen die Chemiekonzerne solche Gruben ausbaggern und die toxischen Abfälle in Sondermüllverbrennungsanlagen bringen. Anders in Bitterfeld-Wolfen. Nach dem Abriss der alten Chemiebetriebe wurde zwar oft auch das Erdreich entfernt und mit ihm Quecksilber, Chlorbenzole, DDT und HCH aus der Insektizid- und Pestizidproduktion. Doch an die größten Quellen der Verschmutzung, die Deponien, wagt sich keiner heran, obwohl dort die Gifte in riesigen Mengen liegen. Die landeseigene Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs GmbH wäre zuständig. Geschäftsführer Harald Rötschke erklärt, was sie abschreckt.
Wenn Sie alles wegnehmen wollen, müssen Sie das ganze Gebiet auskoffern. 8 Quadratkilometer, 40 Meter tief, können Sie kurz mal durchrechnen, ist unmöglich.
Die Sanierer kapitulieren vor der schieren Größe des verschmutzten Areals. Der Schweizer Geograf und Altlastenexperte Martin Forter plädiert dennoch für das Ausbaggern der Deponie.
Wenn man diese Deponie ausgraben würde, dann nachher würde man die Quelle beseitigen. Und wenn die Quelle beseitigt ist, kann man sich dann in aller Ruhe an das Grundwasser unten dran machen. Vorher macht es keinen Sinn, weil halt immer Schadstoffe von der Deponie nachlaufen.
Zusammen mit Umweltverbänden und Kommunen hat Martin Forter in und um Basel bewirkt, dass Firmen wie BASF alte Giftmülldeponien beseitigen mussten. Was in der größten Bitterfelder Deponie Antonia entsorgt wurde, hat niemand vollständig analysiert. Jürgen Stadelmann von der Landesanstalt für Altlastenfreistellung erklärt als Vertreter der Aufsichtsbehörde, dass derzeit getan werde, was machbar und finanzierbar sei. Das Ausbaggern der toxischen Abfälle aus der Grube Antonie gehört nicht dazu.
Es gab ein Forschungsprojekt, da wurde Anfang der 90er Jahre festgestellt, dass das hier über 1 Milliarde D-Mark kosten würde. Und Sachsen-Anhalt hat über einen Generalvertrag mit dem Bund insgesamt für alle Altlasten 1 Milliarde Euro erhalten. Jetzt können Sie sich die Verhältnismäßigkeit leicht ausrechnen. Das ist unmöglich.
Der Schweizer Altlastenexperte Forter findet, höchste Zeit umzudenken.
Man hat in Deutschland und auch in der Schweiz lange gemeint, man könnte solche Deponien langfristig kontrollieren. Das funktioniert nicht, das kostet nur unendlich viel Geld, aber löst das Problem nie.
200 Millionen Kubikmeter giftiges Grundwasser in Bitterfeld warten 30 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch auf Sanierung.
Sabine Adler war das über die giftigen Hinterlassenschaften des Chemiestandortes Bitterfeld. Mehr dazu bringt heute Abend übrigens unsere Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Und die Beiträge und Reportagen aus der Giftmüllserie im Deutschlandfunk finden Sie auch im Internet unter deutschlandfunk.de/giftmüll. Russland ist groß und in Teilen dünn besiedelt. Wenn dort in großem Stil Abfall gelagert wird, dann stört es niemanden. So denken offenbar die Zuständigen für die Entsorgung von Müll aus dem Großraum Moskau. Und weil Müllverwertung dort noch wenig üblich ist, fallen gewaltige Mengen an Abfall an. Doch in der betroffenen Region über 1000 Kilometer nordöstlich von Moskau sind die Menschen wenig begeistert. Tilko Gries berichtet.
Ein Bagger wälzt sich auf Ketten langsam einen mit Schnee bedeckten Weg entlang. Dann stoppt er und fährt wieder an. Vor der Baumaschine stehen oder liegen Demonstranten, die rote Warnwesten tragen, weil sie gesehen werden wollen. Der Baggerfahrer, der betrunken sein soll, nimmt wenig Rücksicht und in Kauf, dass die Protestierenden fast überfahren werden, wenn sie nicht im letzten Moment aus dem Weg springen. Diese Bilder sind nachts in der Nähe der Bahnstation Chies entstanden, im gleißenden Licht des Baggers. Die Szene illustriert die ungleichen Verhältnisse. Dort das PS-starke Gerät, das den Willen staatlicher Behörden exekutiert, hier die Anwohner von Siedlungen im Umkreis, die um ihre Zukunft fürchten. In den vergangenen Monaten wurden etwa 30 Hektar Wald gefällt. Nun wird der Boden vorbereitet, um auf ihm vom nächsten Jahr an 10 Millionen Tonnen Müll zu lagern, angeblich Hausmüll aus Moskau. Dort soll er zunächst in große Säcke verpackt und dann per Bahn nach Chies gefahren werden. Dass die eigentlich vorgeschriebene Untersuchung darüber, ob der Deponiestandort geeignet ist, nie angefertigt wurde, dass die Baustelle nicht genehmigt ist, das verärgert viele Menschen hier sehr. Seit Februar blockieren sie die Zufahrtswege zum Deponiegelände. In Schichten harren sie draußen aus, bei Temperaturen, die im Winter bei bis zu minus 30 Grad lagen oder niedriger. Erst jetzt beginnt es langsam zu tauen, jedenfalls tagsüber. Nun ja, die Bedingungen sind, wie sie sind. Nachts machen wir uns eine Feuerstelle und wärmen uns der Reihe nach auf, erzählt Wladimir Kobut, dem in russischer Sprache sendenden US-finanzierten Medium Nastajasche Vremya. Den Blockierenden stehen Wachmänner gegenüber, die die Baustelle schützen. Die weisen sich nicht aus, werden manchmal von Maskierten unterstützt. Der Aktivist Kobut ist für einige Tage aus Archangelsk angereist. Die Kunde von der Blockade hat in der ganzen Region Nordrusslands schnell die Runde gemacht. Viele fürchten eine ökologische Katastrophe. Sollten die verpackten Müllsäcke, von denen die Öffentlichkeit nicht weiß, was genau sie enthalten, löchrig werden, gelangen Giftstoffe ins Erdreich. In Gefahr sind dann Grundwasser und das Quellgebiet zahlreicher Flüsse, beschreibt Aktivistin Anna Stepanova. Das hier ist eine sumpfige Gegend. Durch den Sumpf gelangt Müll in Flüsse und Seen und dann weiter in die Ozeane. Die Menschen, die heute damit Geld verdienen wollen, sollten sich darüber klar sein, dass sie damit andere töten werden. Auf Demonstrationen fordern Anwohner den Rücktritt eines Gouverneurs. Er und die Behörden haben bislang nicht reagiert. Die Menschen stellen vor allem eine Frage: Warum sollen wir den Moskauer Müll bei uns lagern? Die Metropole, die es mitsamt Speckgürtel auf rund 20 Millionen Einwohner bringt, die ein Fünftel des Mülls in Russland produzieren, wächst ungebremst immer weiter. Doch die Lösung der Müllprobleme dort ist über die angekündigte Errichtung von Verarbeitungsanlagen bislang nicht hinausgekommen. Stattdessen soll es an etwa 70 Standorten in ganz Russland Deponien wie hier in Chiesse geben. Um sie zu finanzieren, wird seit 2017 auf Dutzende Verpackungen eine Abgabe erhoben. Doch wohin das Geld genau fließt, ist nicht bekannt. Das Geschäft mit dem Müll ist sehr intransparent und vermutlich sehr korrupt. Während die Aktivisten ihre Blockade weiter aufrechterhalten, wächst langsam der Druck auf sie. Manchen wird aus unglaubwürdigen Gründen Körperverletzung vorgeworfen, anderen kleinere Vergehen. Aufgeben aber kommt für sie nicht in Frage.
Tilko Gries war das über Proteste gegen eine Mülldeponie nordöstlich von Moskau. Am 5. Februar kam das aus. Die Fluglinie Germania strich alle Flüge, die Maschinen blieben am Boden und die Gesellschaft meldete Insolvenz an. Zurück blieben ratlose Kunden, sie mussten auf ihre Reise verzichten und zum Teil auf anderen Wegen zurück nach Hause kommen. Für die Geschädigten ist heute ein wichtiger Termin. Der Insolvenzverwalter nimmt Ansprüche entgegen. Was sie tun müssen und was sie zu erwarten haben, das fasst jetzt Daniela Siebert zusammen.
Ab heute nimmt Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg Meldungen zur Insolvenztabelle entgegen. Geschätzte 600.000 Flugreisende, die ihre Tickets selbst bezahlt haben, aber nicht abfliegen konnten, dürfen nun also ihre Schäden beziffern und einreichen. Aber auch noch viele andere. Rüdiger Wienberg.
Es gibt natürlich die verschiedensten Gläubigergruppen. Das sind die Arbeitnehmer, das sind die Leasinggeber, das sind natürlich die Reisenden, das sind Lieferanten vom Papier über Fluggeräte oder Ähnliches. Hinzu kommt natürlich die Bundesagentur für Arbeit, die ja über die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes letzten Endes auch Großgläubiger geworden ist. Und vor dem Hintergrund ist es eine bunte Mischung an Gläubigern.
Online gibt es für Sie alle ab heute ein Gläubigerportal. Die Internetseite, über die man dort seine Meldungen platzieren kann, heißt germania.insolvenz-solution.de. Gläubiger, die ihm bekannt sind, will der Insolvenzverwalter selbst gezielt anschreiben. Das kann auch an E-Mail-Adressen gehen, die Passagiere bei Germania hinterlegt hatten. Meldefähig sind diverse Konsequenzen des plötzlichen Groundings.
In erster Linie natürlich das, was Sie für das Ticket bezahlt haben. Darüber hinaus kommt jeder erdenkliche Schaden in Betracht, den Sie dadurch erlitten haben. Das kann einerseits natürlich der Flug sein, andererseits sind das die Ersatzkosten, um dann doch in den Urlaub zu kommen, oder eben die Folgeschäden, die dadurch entstanden sind, dass man nicht im Urlaub ankam. Dann konnte man weder das Hotel noch das Auto in Anspruch nehmen, muss es aber möglicherweise trotzdem bezahlen. Dann gibt es natürlich auch Rechtsverfolgungskosten, also wenn man einen Rechtsanwalt bezahlt hat. Das bedingt aber, dass diese Kosten vor der Eröffnung des Verfahrens am 1.4. angefallen sind.
Parallel dazu wird der Insolvenzverwalter ermitteln, mit welchen Guthaben bzw. Ansprüchen der Germania er die Insolvenzmasse noch vergrößern kann. Bis über die einzelnen Gläubigerforderungen entschieden wird, kann es Jahre dauern, erwartet er.
Man kann nicht unmittelbar mit einer Zahlung rechnen. Wir haben natürlich auch viele streitige Forderungen. Teilweise müssen wir die Ansprüche erst aufdecken und müssen die dann streitig beim Gericht durchsetzen und das kann Jahre dauern. In einem Verfahren dieser Größenordnung und weil die Gesetzlichkeit uns vorgibt, dass wir erst alles verwertet haben müssen, bevor wir es verteilen können, wird das hier Jahre dauern, also nicht unter 4-5 Jahren, schätze ich.
Eva Klar von der Verbraucherzentrale Berlin macht den Tickethaltern aber wenig Hoffnung auf finanzielle Kompensation. Trotzdem sollte man seine Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden.
Das sollte wirklich jeder auch tun, obwohl es leider wirklich so ist aus der Erfahrung heraus, die Kunden stehen eigentlich in der Gläubigerschlange immer ganz, ganz hinten. Das heißt, hier überhaupt eine Kleinstquote zu erwarten, ist relativ aussichtslos.
Das gelte auch, wenn man beispielsweise Stornokosten für einen über Germania gebuchten Mietwagen mit in Anschlag bringe oder ähnliche Folgekosten wie verlängerte Hotelbuchungen und Taxiquittungen. Wegen Erfahrungen wie jetzt mit Germania und zuvor schon mit Air Berlin und anderen insolventen Fluglinien fordern die Verbraucherschützer schon seit Jahren ein Insolvenzschutzgesetz für Flugreisende. Immerhin, Eva Klar hat noch einen vielversprechenderen Tipp für die Geschädigten auf Lager.
Wenn ich jetzt zum Beispiel über PayPal gezahlt habe, dann würden wir immer empfehlen, den Käuferschutz in Anspruch zu nehmen, es auch jetzt noch zu versuchen, über PayPal aufzufordern, hier diesen gezahlten Betrag an Germania zurückzuholen.
Wer sein Germania-Ticket mit Kreditkarte bezahlt hat und durch die Insolvenz nicht mehr nutzen konnte, der könne ebenfalls bei den entsprechenden Kreditkartenunternehmen seine Zahlung zurückfordern, so die Reiserechtsexpertin. Die möglichen Fristen hierfür unterscheiden sich aber von Bank zu Bank, so Eva Klar. Ein Versuch sei es aber immer wert. Für alle, die sich an die Insolvenztabelle halten, für den 8. Mai ist die erste Gläubigerversammlung geplant. Nicht öffentlich, in Berlin.
Der Insolvenzverwalter der Fluglinie Germania nimmt Forderungen entgegen, Daniela Siebert berichtete. Seit Wochen demonstrieren und streiken Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz. Sie bekommen viel Zustimmung, aber auch Kritik. Und dazu gehört die Aufforderung, doch klar zu sagen, wie sie sich den Schutz des Klimas denn vorstellen. Um das zu erläutern, haben die Initiatoren des Streiks die Medien eingeladen. Barbara Schmidt-Matern ist für uns der Einladung gefolgt. Frau Schmidt-Matern, welche Forderungen stehen denn da im Mittelpunkt?
6 Forderungen sind das, Georg Ehring. Vielleicht fange ich mal mit den ersten 3 an, die etwas langfristiger angelegt sind. Und zwar sagen die Schüler und Studierenden der Fridays for Future Bewegung, dass sie das sogenannte Netto-Null-Ziel schon bis 2035 erreichen wollen. Was heißt Netto-Null? Damit ist gemeint, dass nur die Menge an Treibhausgasen ausgestoßen wird, die durch natürliche Prozesse, also zum Beispiel beim Wachstum von Pflanzen, dann auch wieder aufgenommen wird. Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 2 ist ein Kohleausstieg schon bis zum Jahr 2030. Das wäre also sehr viel ambitionierter als das, was die Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung vorgeschlagen hat. Die sagt ja, wir sollten bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen. Damit wären das dann 8 Jahre später erst. 3. Forderung der Fridays for Future Jugendlichen ist, dass sie sagen, wir wollen bis zum Jahr 2035 100% erneuerbare Energieversorgung. Da ziehe ich als Vergleich einmal den Koalitionsvertrag der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung heran. Die hat aufgeschrieben, dass man bis zum Jahr 2030 lediglich 65% an erneuerbaren Energien am gesamten Anteil haben will. Also auch das ist weniger ambitioniert als das, was die Jugendlichen fordern. Und jetzt komme ich zur zweiten Hälfte der Forderungen. Die sollen nämlich schon bis Ende dieses Jahres eingeführt werden. Da sagen die Jugendlichen, wir wollen zum einen bis Ende 2019 das Ende aller Subventionen für fossile Energieträger. Weiterhin wird gefordert, dass 1/4 der Kohlekraft in Deutschland abgeschaltet wird. Und die letzte und 6. Forderung ist ein Preis auf alle Treibhausgasemissionen. Also, dass der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen so schnell so hoch werden muss wie die Kosten, die dadurch diesen zukünftigen Generationen entstehen werden. Da haben die Jugendlichen mit Hilfe des Umweltbundesamtes auch schon nachgerechnet, mit Hilfe der Wissenschaft natürlich auch in verschiedenen Institute. Da käme man auf einen Preis von 180 Euro pro Tonne CO2.
Das klingt alles sehr radikal. Wie begründen die Jugendlichen das?
Naja, sie sagen, dass sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Da war sogar die Rede davon, dass manche Politiker falsch und verlogen tun würden, weil sie alle Politiker, da haben die Jugendlichen keinen Unterschied eben gemacht in der Pressekonferenz zwischen den Parteien. Sie würden von allen gelobt werden, aber selbst würden die Politiker nichts tun. Und dann wurde eben auch die rhetorische Frage gestellt, etwa von Linus Steinmetz, einem 15-jährigen Gymnasiasten. Wieso müssen wir Jugendlichen eigentlich diese Forderung formulieren?
Die Antwort ist simpel, aber traurig. Die Erwachsenen haben das größte Problem unserer Generation und aller Generationen vor uns verursacht und momentan machen sie keine Anstalten, es zu lösen.
Ja, da hört man es also raus. Selbstbewusst haben diese 4 Jugendlichen, die eben stellvertretend für die ganze Bewegung diese Forderungen vorgestellt haben, auch gesagt, wir haben Macht, wir haben Einfluss, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern weit auch darüber hinaus, denn wir werden gehört in der breiten Gesellschaft inzwischen. Und deswegen, weil sie wissen, dass sie auch zunehmend auf Kritik stoßen, haben sie übrigens sehr betont, dass alle Maßnahmen, die sie vorschlagen, von der Politik auch sozialverträglich umgesetzt werden müssen.
Noch ganz kurz, haben Sie sich auch zu Plänen für die weitere Zukunft Ihrer Bewegung geäußert?
Ja, Sie haben gesagt, solange im Grunde sei erst die, erst wenn es Maßnahmen gibt, dass wirklich realistisch wird, dass das Pariser Abkommen umgesetzt und eingehalten werden kann durch die Bundesregierung, erst dann bräuchte man eigentlich nicht mehr auf die Straße zu gehen. Eine andere Pressevertreterin auf dem Podium eben war etwas bescheidener, sage ich mal. Sie meinte, wenn wir das Gefühl haben, dass es endlich im Bundestag eine ernsthafte parlamentarische Debatte über Klimaschutzmaßnahmen gibt, auch dann wären wir schon zufrieden. Aber die Messlatte bleibt das Pariser Klimaschutzabkommen.
Barbara Schmidt-Matern war das über die Forderungen der Fridays for Future-Bewegung. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ob die Zeiten wirklich so gut sind für Käufer von Immobilien, darüber kann man geteilter Ansicht sein. Die Preise sind gerade in größeren Städten in den vergangenen Jahren ja stark gestiegen. Das hat vielleicht auch mit den niedrigen Zinsen zu tun, die die Käufer an anderer Stelle entlasten. Die sollten Haus- und Wohnungskäufe möglichst langfristig sichern, rät Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Besonders günstig sind derzeit die Konditionen für Immobiliendarlehen mit 10 Jahren Zinsbindung. Da gibt es sogar Angebote, die unter dem Zinssatz von 1% liegen. Aber auch Kredite mit Laufzeiten von 20 oder sogar 25 Jahren sind weiterhin günstig. Sie sind oft für einen Effektivzins von rund 2% zu bekommen. Historische Tiefstände also. Und doch sollten Bauherren oder Käufer auf jeden Fall vergleichen, sagt Kerstin Backofen, Immobilienexpertin bei der Stiftung Warentest.
Die Ziffern hinterm Komma, die sind ganz entscheidend. Man kann Tausende von Euro sparen. Also wir haben in einem Modellfall, wo wir einen 450.000 Euro Kredit untersucht haben und verglichen haben, haben wir festgestellt, bis zu 70.000 Euro Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kredit. Deswegen gilt es, Angebote einholen, Kreditzinsen vergleichen. Das ist ganz wichtig dabei.
Auf jeden Fall sollten die niedrigen Zinssätze für eine möglichst lange Zeit gesichert werden. Zudem gilt weiterhin der Grundsatz, wonach geborgtes Geld teures Geld ist. Je mehr Eigenkapital Bauherren oder Käufer in den Finanzierungsvertrag einbringen, desto besser, denn eine hohe Beleihungsquote verteuert die Kreditangebote.
Wir sagen, 20% ist gut. Wenn es 15% sind, ist es auch gut. Man darf nicht unterschätzen, dass auch noch eine Menge Nebenkosten dabei sind. Die sollten auf jeden Fall mitfinanziert werden. Die wesentlichen Nebenkosten sind die Notarkosten, Grunderwerbssteuer oder weitere Steuern.
Niedrige Zinsen sind das eine, Flexibilität bei der Rückzahlung das andere. Sondertilgungen sind Zahlungen des Kreditnehmers, die über die fest vereinbarte Tilgung hinausgehen. Wer sie leistet, verkürzt somit die Kreditlaufzeit. Auch das spart Zinsen. Kunden sollten flexible Optionen nutzen, sagt Warentesterin Kerstin Backofen.
Die 5% Sondertilgung sind oft in jedem Kreditvertrag schon inklusive. 10% dagegen pro Jahr sind dann verhandelbar bzw. mit Aufschlägen unter Umständen versehen. Und eine weitere Flexibilitätsoption ist auf jeden Fall der Tilgungssatzwechsel. Das heißt, wenn man während des Kredites sagt, oh, das ist mir jetzt zu hoch, die Rate, ich möchte sie ein bisschen senken, vielleicht fällt ein Verdiener aus, eine Schwangerschaft kommt dazwischen, dann muss man oftmals diese Option mit Aufschlägen bezahlen, dass man die Kreditrate hoch oder auch runtersetzen kann.
Erst wenn Kreditsumme, Zinsbindung, Monatsrate und Rückzahlungsoptionen feststehen, lassen sich auch verschiedene Finanzierungsangebote der Banken vergleichen. Maßstab ist stets der Effektivzins, den die Banken den Kunden nennen müssen. Eine erste gute Orientierung bieten Kreditvermittler im Internet, Kerstin Backofen.
Wir empfehlen auf jeden Fall ein, vielleicht sogar zwei Vermittler aufzusuchen, die aus einer Bandbreite von vielen Anbietern das Beste raussuchen kann für das jeweilige Projekt. Ansonsten die regionalen Banken immer noch mal fragen und natürlich selbst die Hausbank fragen, weil man, da ist man schon länger Kunde, vielleicht machen die einen ganz besonderen Deal mit einem.
Interessant bei den Ergebnissen des Kreditvergleichs der Warentestuntersuchung, in vielen Fällen lagen auch Genossenschaftsbanken oder Sparkassen mit vorn. Und manchmal gibt es sogar Rabattaktionen, die allerdings nur auf wenige Tage beschränkt sind. Das alles zeige, die Chancen, ein günstiges und flexibles Immobilienkreditangebot zu ergattern, waren lange nicht so gut wie derzeit.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk folgen gleich die Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon und dem Brexit als Thema.